Dear Gentle Listeners, herzlich willkommen zurück bei Petmos Podcast. Wir freuen uns, dass wir heute wieder dabei sind, die zweite Staffel von Bridgerton zu besprechen, und zwar Folge 2. Ja, und bei mir sitzt natürlich wie immer die zweite Hälfte von den Ladies Whistlemore, meine liebe Mona.
Oh, es gibt ganz viel Gossip, ihr Lieben.
Oho. Ja, und wir sind ganz aufgeregt, die neue Folge zu besprechen.
So ist es. Ich muss mich immer noch ein bisschen daran gewöhnen, dass wir nicht mehr beim Buch sind.
Ich auch. Ist dir auch so? Ja, ich war gerade auch, ich wollte auch erst Buch sagen oder nein, Serie.
Aber dieses Buch hat uns halt auch lange beschäftigt.
Das stimmt. Und ja, wenn diese Folge rauskommt, waren wir, glaube ich, schon im Kino.
Dann waren wir, glaube ich, schon im Kino, ja.
Ja, oder werden dieses Wochenende gehen? Ich bin gerade nicht ganz sicher, Zeitreise-Paradoxon-Podcast. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir dann das in der nächsten Folge oder so, vielleicht,
in der übernächsten
Folge ein bisschen Revue passieren lassen, weil wir nehmen das natürlich jetzt hier deutlich vorher auf. Ja, wir freuen uns aber auf jeden Fall drauf, ne?
Ja, also, total.
Also, oder wir werden uns gefreut haben.
Ja, wir werden uns gefreut haben, aber wir reisen nochmal kurz zurück in die Zukunft, denn ihr habt vielleicht mitbekommen, dass das Datum schon steht. Das ist der 20. September, der Samstag, wo wir zusammen ins Kino gehen wollen. Aber an der letzten Info, die ihr gehört habt, hat sich Stand jetzt noch nichts geändert. Im Moment gibt es nur den Ticketalarm, man kann also noch keine kaufen für das Kino Cinemax, was halt direkt am Bremer Hauptbahnhof liegt. Von daher aktiviert die Glocke, wenn ihr dabei sein wollt, und frühzeitig werden wir dann eine Gruppe mit allen, die mitmachen wollen, erstellen, damit wir eben auch alles Weitere besprechen können.
Genau, und wir wollen natürlich, bevor wir jetzt in die Folge starten, noch ganz kurz unseren Steady-Unterstützis danken. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Lady Emlyn, Fox, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbernock, Stormy Girl, Lady Rockula, Lord Andrew, Sovereign Lovelace of Evernight und Lady Godiva.
Vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt und den Podcast ein klein wenig besser macht.
Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, schaut doch mal in die Shownotes, da findet ihr den Steady-Link. Und ja, wir würden uns da natürlich ganz doll freuen, weil das macht den Podcast einfacher für uns.
Ach. Das ist richtig. Und vielleicht habt ihr gesehen, Isa war fleißig, die hat nämlich neue Halloween-Motive für unseren Spreadshop gemacht.
Ich bin vielleicht ein bisschen eskaliert.
Und vielleicht bin ich auch sehr in Liebe, dieses Gespenst, das unsere Teekanne umarmt.
Das ist so süß geworden,
mit den Kürbissen, mit der Kerze. Ich bin immer noch sehr in Liebe. Und mit dem Hexenhut. Und
vor allen Dingen, ich habe das alles so gemacht und getan und gestaltet und so. Und dann habe ich das Mona geschickt und ich so, Mona, guck mal, ich habe da vielleicht ein bisschen was gemacht. Wie findest du denn das so? Und Mona war so, ich bin in Liebe. Ich so, ja, ich auch.
Und da war ich vielleicht auch noch so in, ich brauche das.
Ja, es war wirklich so, ich war auch so, ich so, oh, ich glaube, ich brauche alles davon, aber dann gebe ich so viel Geld aus. Oh nein.
Aber auch direkt so, ich war dann noch so im Produkt mit, und da brauche ich einen Schlüsselanhänger und noch eine Tasse und irgendwie wie ein Lesezeichen damit, cool, und ganz viele Sticker. Ich muss Dinge mit Stickern vollkleben. Egal was.
Egal was. Öffentliche
Flächen. Nein, das ist verboten. Aber trotzdem so mit, ja.
Ja. Ja,
entdeckt doch die neuen Motive bei uns im Shop.
Auf jeden Fall. Schaut da mal rein. Es ist richtig, richtig cool geworden alles. Also wenn ihr Bock habt, irgendwas Cooles mit unserem Merch dann rumzulaufen. Und es sind auch diesmal ein bisschen dann coole Halloween-Motive. Es ist natürlich unser Podcast integriert, aber es ist halt subtil.
Mhm.
Also relativ subtil, finde ich. Und ja, also ich finde es ganz toll. Es kam auch schon rege Begeisterung aus dem Discord.
Mhm.
Dementsprechend, ja, ich bin sehr happy, dass das so gut ankommt. Und wir werden, also es gibt auch noch Rabattaktionen aktuell diesen September. Ich vermute mal, im Oktober wird bestimmt auch noch mal wieder irgendwas kommen, aber das kann ich jetzt noch nicht einsehen. Aber im September gibt es auf jeden Fall Rabattaktionen. Haltet da die Augen auf. Wir machen das auch auf Instagram öffentlich und auch auf dem Discord. Und ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wann die nächste ist und wann diese Folge
am 13. glaube ich, ist die nächste. Also den Moment, wo wir aufnehmen, heute ist der 7., würde die erste Aktion auslaufen.
Mhm.
Und die zweite beginnt, glaube ich, wenige Tage später, so ungefähr eine Woche.
Ja, es ist auf jeden Fall echt nah beieinander. Das stimmt.
Kann ja gerade eben einmal selber gucken. Dann kündigen wir das nämlich noch an. Und danach geht es so. Und zwar, er fängt es ab dem 10. wieder an. Vom 10. bis zum 14. bekommt ihr 15% auf alle Bestellungen, die höher als 65 Euro sind.
Ja.
Vielleicht mache ich das nochmal.
Nee, das passt schon.
Und vom 17. bis 21. September bekommt ihr nochmal 20% auf alles.
Genau. Das die hatte ich nämlich, 17. bis 21. dachte ich, das ist nämlich, wenn das hier rauskommt, vielleicht dann der nächste Termin eher. Genau, ja. So, das war's dann jetzt mit Eigenwerbung und ich würde sagen, wir starten in die Folge.
Wir starten in die Folge.
Wir starten bei Kate im Zimmer, ne, die gerade eine Liste fertig geschrieben hat mit potenziellen Gentlemen, die natürlich absolut passend für ihre Schwester Edwina sind.
Miss Edwina Sharma.
Genau, Miss Edwina Sharma. Das muss sehr betont werden. Das ist sehr wichtig.
Aber es ist aber auch so witzig, ne, kurz eingehakt. Immer wenn die beiden vorgestellt werden, may I introduce you, Miss Sharma and Miss Edwina Sharma.
Ja.
Das ist schon ein bisschen auffällig.
Ja, das muss auf jeden Fall immer sehr, sehr überbetont werden. Im Hintergrund sehen wir Nelson, der sich freudig auf einer Chaiselange regelt. Ne?
Heißt der nicht Newton?
Newton, nicht Nelson, Newton. Ja, völlig richtig.
Aber fast.
Völlig richtig. Ja, und dann haben wir noch gesehen, dass Kate eine sehr, sehr schöne Handschrift hat, ne?
Ja.
auf diesem Zettel. Ja, und sie geht dann raus und will wahrscheinlich ihrer Schwester diese Liste übergeben. Aber vorher wechseln wir zu den Bridgertons.
Richtig.
Denn Anthony und Benedict sitzen gerade bei sich im Wohnzimmer und haben ihre, ja, Barbiere da.
Also, ja.
Ich weiß nicht, wie die sich sonst da genannt haben, aber es sind zwei Barbiere da, die beiden rasieren. Und dann kriegen sie einmal ein bisschen Beauty-Programm. Ne?
Mhm.
Ja, und die unterhalten sich natürlich darüber, dass Anthony ein Auge auf Edwina geworfen hat.
So ist es.
Ja. Er möchte sie unbedingt, ja, hofieren. Mhm. Und dementsprechend ist jetzt sein Plan, da auch Kate für sich zu gewinnen, weil durch die muss man ja erstmal durch, sozusagen, um an Edwina ranzukommen. Und ja, sie hat schon den Ruf weg, dass sie durchaus sehr dornig sein kann, ne?
Genau. Und zwar hat sie den Ruf nicht nur bei allen potenziellen Ehemännern weg. Das haben wir ja schon in der ersten Folge teilweise durch so Nebenkommentare gelernt.
Mhm.
Es ist nun auch Lady Whistledown, die das Ganze festhält.
Yes.
Denn mit ihrer übergeordneten Stimme starten wir in die Folge. Und da wird Kate auch ein bisschen als das böse Biest oder die böse Stiefmutti dargestellt,
oh,
an der
yes.
man erstmal vorbei muss, um an der schönen Prinzessin vorbeizukommen. Und ich habe da schon scherzhaft zu Isa gesagt, wir haben es hier mit The Beauty and the Beast zu tun.
Ja, und sie ist aber auch, also gleich in der nächsten Szene ist es auch, ist sie schon einschüchternd, ne? Also man muss das schon sagen, sie ist sehr
bestimmt,
sie tritt total nah an Edwina ran und legt ihr auch immer so Worte in den Mund. Und da sie ja auch so viel größer ist, überragt sie sie halt auch so extrem. Das ist, also das Machtgefälle ist da schon da. Also das ist schon ein bisschen unangenehm schon fast.
Ja, total. Also wir haben ja schon in der ersten Folge darüber sinniert, wie groß ist eigentlich Kate? Denn in der Szene im Garten bei der Soiree von Lady Danbury war ja Kate fast genauso groß wie Anthony.
Ja.
Und ich meine sogar, ich hätte doch recherchiert, dass der Schauspieler ja auch über 1,80 locker groß ist, wenn nicht sogar fast 1,90 ist.
Ja.
Und wenn man jetzt bedenkt, gut, sie wird Absätze tragen.
Ja, aber
dann
die sind ja auch nicht wahnsinnig hoch zu der Zeit. Also dann sagen wir mal, die hat so 5 Zentimeter oder
maximal,
so.
Maximal, wenn es nicht mal nur 3 sind. Also ich glaube, dann ist die Schauspielerin von Kate auch so locker ihre 1,85, 1,87 groß.
Könnte sein, ja.
Wenn wir bei Anthony die 1,90 jetzt gerade unterstellen.
Ja.
Und wir haben ja bei Edwina vermutet, dass sie vielleicht 1,60 ist, wenn überhaupt.
Ja.
Und
ja,
sie
ja.
guckt in der Szene auch ein bisschen ängstlich drein.
Ja.
Weil auch Lady Mary, also die Mutter der beiden, und Lady Danbury, die gucken sich die Liste ja an. Und sie reden auch zum Teil über Anthony bzw. Lord Bridgerton, dass er theoretisch mehr als geeignet für Edwina wäre, alleine ja schon vom Stand her. Und da hat Kate aber was dagegen.
Mhm.
Und da haut sie auch so ein bisschen raus, was sie im
gehört
hat, dass er eigentlich nur eine Braut sucht, die seinem Ruf gerecht wird, seinen Ansprüchen, und er alles andere als Liebe sucht.
Mhm.
Und lustigerweise wechseln wir immer mal wieder zwischen den Szenen hin und her. Und und es ist dann eben auch Anthony, der genau das Benedict gegenüber bestätigt, dass er eben eine Frau sucht, die seinen Ansprüchen gerecht wird und dabei nicht sein Kunstpause Herz sprechen lassen will.
Genau.
Wo wir gegebenenfalls ein paar andere schmutzige Gedanken hatten. Möchtest du aufklären, Isa?
Ja, können wir machen. Also er sagt halt so von wegen, I'm just concerning this with my head, and not with my. Und dann kam halt Kunstpause und er hart. Und Mona erstmal so, dick. Und ich hab's halt auch gedacht, ich hab's nur nicht gesagt, und Mona haut das einfach so raus. Und ja. Die waren beide so, hey.
So sind wir, wenn wir unter uns sind.
Soll ich gerade sagen, im Kopf 12.
Ja, manchmal schon.
Und trotzdem mögt ihr uns.
So ist es wohl. Ja, und als Kate das dann aber parallel erzählt, was sie eben gehört hat, dann und eben auch Edwina einmal ganz kurz überragt, scheinen auch Lady Danbury und Lady Mary kurz so ein bisschen nachdenklich reinzuschauen. Und wir können dann eben noch sehen, dass Benedict und Anthony nach ihrer Rasur mit so einem Tuch einmal so ihr Gesicht umgewickelt bekommen, wahrscheinlich um ihre Haut zu beruhigen. Dann setzt in aller Kürze das Intro ein, weil wir nur die finale Szene mit dem Bridgerton-Baum sehen.
Genau.
So nenne ich ihn zumindest.
Genau, jetzt. Und das ist, ich finde das auch sehr krass, weil vorher ist ja so Musik, Lüsseldorn Overlay, Gespräche, es ist relativ viel going on, sage ich jetzt mal.
Genau.
Und dann kommt dieses Intro und das ist super leise.
Ja, das stimmt.
Das ist sehr leise, sehr ruhig. Man hört nur so diese Vögel zwitschern, dieser Baum und Wind wehen und dann geht's weiter in die nächste Szene. Und du bist so, was passiert hier gerade?
Voll,
das war ganz komisch.
Ja,
ne?
Voll. Ja. Ja, und es geht ja dann ja schon fast unheilvoll weiter, denn in der ja dann Startszene öffnet Kate eine flügelige Tür und betritt den Salon, wo Edwina gerade schon dabei ist, mit einem ihrer Verehrer zu sprechen. Und Kate tritt aber nach draußen auf den Flur, wo schon eine lange Reihe von Bewerbern mit Geschenken und Blumensträußen steht und Kate erstmal zur Rede gestellt wird,
ja.
Ob ja sie überhaupt nochmal vorgelassen werden, weil die da anscheinend schon einige Stunden warten.
Ja.
Und Kate bleibt bei der ganzen Situation ziemlich cool und sagt halt, naja, Gentlemen, aber es ist doch so, Sie wollen doch wohl jetzt nicht, wenn meine Schwester hier gerade dabei ist, ein Gespräch zu führen, das rüde unterbrechen. Oder wollen wir das sozusagen einführen und dann werden auch Sie unterbrochen, wenn Sie an der Reihe sind?
Ja, genau. Und dann sind die natürlich so, ja, nee, das wollen wir natürlich auch nicht. Und dann wird sie aber relativ rüde unterbrochen, denn jemand ruft von ganz hinten aus der Reihe so von wegen, ja, aber wie ist denn das, wenn man jetzt erst kurz dazugekommen ist, wenn man nur mal kurz was besprechen will, so ungefähr? Und dann, ja, danke schön, Lord. Und sie guckt und dann ist es natürlich Anthony, der gerade angekommen ist. Übrigens ohne Geschenke und ohne Blumenstrauß, fanden wir schon ein bisschen frech.
Ja.
Der tritt dann auch aus der Reihe raus und geht erstmal direkt zu Kate hin und die gehen einen kleinen Weg über den Flur, ein bisschen weg von der wartenden Menge. Und er sagt so, ja, er möchte ja auch gar nicht jetzt groß hier warten, weil sie sagt auch so, ja, sie warten sehr lange mit Sicherheit hier, sie müssen sich hinten anstellen, so wie alle anderen auch und so. Und dann meint er, ja, ist ja okay, dann wird das wohl heute nichts mehr. Aber ich würde auch eigentlich ganz gerne Edwina morgen zum Pferderennen.
Nee, heute will er das noch machen.
Heute Abend zum Pferderennen oder heute Nachmittag zum Pferderennen begleiten. Und dann sagt Kate, ja, aber die hat schon ein Date. Also die ist schon versprochen an dem Tag sozusagen. Da müssen sie wohl ein andermal fragen. Und dann, ja, wie wär's mit morgen? Nee, morgen hat sie auch schon eine Verabredung. So, das wollte ich eigentlich sagen.
Genau. Ja, und Kate hat anscheinend Edwinas Kalender vollständig unter Kontrolle und auch im Kopf, weil sie dann nämlich so sagt, ja, es könnte sein, so Sonntagnachmittag im Dezember, wenn sie da nicht eh schon in ihrer Honeymoon ist.
Ja.
Also, sie macht schon ziemlich deutlich, dass sie gar keinen Bock hat, für Anthony irgendetwas freizuschaufeln.
Ja.
Und stellt ihn dann eben auch noch einmal zur Rede und sagt dann eben auch mit, ja, nach dem, was ich im Garten gehört habe, glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass ich euch wohlgesonnen bin, wenn es darum geht, meine kleine Schwester, die ich ins Glück führen möchte,
ja,
an euch dann sozusagen entsprechend zu verscherbeln ja schon fast.
Ist so.
Und ja, Anthony wiegelt das aber auch so ein bisschen ab oder probiert es zumindest und fängt schon so an, so nach dem Motto, was immer ihr glaubt, gehört zu haben.
Ja, das war ja auch gar nicht für ihre Ohren bestimmt und so. Und sie so, ja, aber ist egal. Das, ne, ist das, was gesagt wurde, gibt mir genug zu denken, als dass ich das nicht riskieren möchte. So,
richtig.
Ne? Ja.
So, also es ist auch ehrlicherweise eine faule Ausrede, weil er hat es ja trotzdem im vollen Ernst gesagt. Das,
ja.
Das wäre so, als hätte er gesagt, naja, aber ich war nicht Herr meine Sinne, weil ich betrunken gewesen bin.
Ja, es ist totaler Quatsch. Also das ist halt einfach dieses, ja, nur weil sie das nicht hätte hören sollen, wurde es gesagt und wurde es auch so gemeint. Warum, hä? Ne?
Genau.
Also das macht's ja nicht besser. Also, naja.
Richtig.
Ja.
Ja, Kate geht dann durch eine andere geöffnete Tür am Ende des Flurs und sagt dann zu Anthony einfach nur, dass sie ja halt einfach sehr beschäftigt ist und er gerne probieren kann, irgendwie zu Edwina durchzukommen. Aber wenn, muss er sich halt hinten anstellen. Und das rufen ihm die Männer, die zurückgeblieben sind, auch entsprechend zu.
Die
dass
Männer,
er
die zurückgeblieben sind.
So war es nicht gemeint.
Nee, das ist gut. Die Ende des noch Flurs. Stehen.
Ja, hoppla. Ja, und grinsend schließt sie dann vor Anthonys Nase einfach die beiden Türen und dann wechseln wir die Szene zu den Bridgertons, wo es deutlich ruhiger zugeht, denn bei Eloise ist gerade niemand.
Genau.
Außer Penelope. Mhm. Die beiden sitzen nämlich gerade wahrscheinlich bei Tee und ein bisschen Gebäck zusammen und ja, Eloise ist wieder begeistert von der Whistledown. Und das stellt Penelope auch fest, weil sie dann sagt, naja, ich dachte, wir haben sie sozusagen... Wir hassen sie jetzt oder wir sind ihr entwachsen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Wording sie benutzt. Und dann mischt sich aber Violet auch ganz kurz ein und sagt dann zu Penelope, auch du, lass sie mal ruhig. Wenn sie jetzt wieder Interesse an der Whistledown hat, dann habe ich durchaus Hoffnung, dass sie auch für andere Dinge mal wieder Interesse hegen könnte. Nämlich, dass sie solche Freuden ja auch mit jemand Gemeinsamen ja erleben könnte.
Mhm.
Und das Interessante dabei ist, dass Eloise hält ja dann die Whistledown auch durchaus so aufgeklappt. Und das ist eine echt dicht beschriebene Seite, ja auch immer mit zwei Spalten.
Ja, so eine doppelspaltige Kolumne ist das ja, ne?
Genau, und wenn man ja bedenkt, dass das mindestens 1, 2, 3, 4
Seiten?
Ja, so 4 Seiten sind und dann ja auch doppelseitig bedruckt, immer jeweils mit 2 Spalten, dann wird das auch auf einmal klar, warum Penelope handschriftlich so viele Federn verbraucht, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn die das mehrfach die Woche rausgebracht hat oder so oder auch bringt immer noch, vielleicht jetzt so 2-mal hatten wir ja, glaube ich, gesagt, ne?
Ja, oder alle 2 Wochen, das weiß man
oder,
gar nicht
oder irgendwie
so genau,
sowas,
ne?
Auf jeden Fall. Aber das ist ganz schön viel Text, also wild.
Ja. Und ja, aber dann ist es nicht nur viel Text, dann sind es auch sehr viele Gerüchte in dieser Tonne, die da verbreitet gehören.
Andererseits, vielleicht schmückt sie ja immer die Einzelgerüchte ein bisschen aus und gibt da halt so ihren Senf dazu und weiß ja nicht, ob sie da mehrere, also bestimmt mehrere, aber wie detailliert sie das auch beschreibt, ne? Das ist ja die Geschichte auch so ein bisschen. Und wir haben ja schon mitbekommen, sie nimmt sich ja doch durchaus auch raus, Sachen blumig zu umschreiben und so weiter.
Stimmt.
Im wahrsten Sinne des Wortes, blumig. Mhm. Genau. Ja, aber Eloise ist zwar wieder ganz begeistert von der Whistledown, aber sie sagt auch immer noch, ja, sie könnte noch so viel mehr tun, ne? Und dann sagt Penelope auch, ja, das stimmt, aber vielleicht will sie das ja auch gar nicht. Es muss ja auch irgendwie erlaubt sein, das auch anders zu verpacken. Irgendwer muss das ja auch so machen. Und ist doch gut, dass sie jetzt immerhin das schon mal gemacht hat, ne?
Genau.
Ja.
Ja, und während die beiden Mädchen darüber sprechen, mischt sich Violet noch einmal ein und bittet Penelope um Unterstützung, dass sie als beste Freundin vielleicht zu Eloise durchdringen kann. Nämlich, wenn es eben um diese Frage geht, hey, vielleicht kann Eloise Freude auch in Zweisamkeit finden.
Ja.
Und sollte deswegen auch in der Tonne sich durchaus mal bemühen, unter die Haube zu kommen. Und da lenkt Penelope auch durchaus ein und sagt, ja, ich bin schon davon überzeugt, dass Eloise das könnte, wenn sich eben der Richtige findet, zum Beispiel Colin. Und dann ist Eloise erstmal ganz verwundert, weil sie denkt, mein Bruder? Und dann sagt sie, nee, Colin, weil er hinter ihr auf einmal in der Tür aufgetaucht ist und mitten im Salon steht.
Ja, genau. Und alle sind dann natürlich total begeistert und freuen sich, dass Colin wieder da ist. Und er wird dann auch mit Umarmungen begrüßt und so. Und er erzählt, ja, er ist ein bisschen früher wiedergekommen. Und dann gibt es einen sehr vielsagenden Blick zu Penelope.
Mhm.
Also, das ist ein bisschen interessant. Mir ist das nie aufgefallen, dass das in dieser Staffel schon passiert, dass er da so sie so ansieht, wie er sie da ansieht, ne?
Ja. Also, vielleicht interpretiert man an der Stelle auch zu viel hinein, weiß, was noch so passieren wird, so als Mini-Spoiler hier vielleicht, falls ihr die Serie noch nie geguckt habt. Aber man merkt auf jeden Fall, Penelope freut sich riesig, Colin wiederzusehen. Ihr steht die Liebe auf jeden Fall ins Gesicht geschrieben.
Ja.
Und lustigerweise ist mir auch mal aufgefallen, der Salon vorher war eigentlich leer. Da saßen nur Violet, Penelope und Eloise drin und plötzlich ist die ganze Familie am Start. So, Benedict vanished irgendwie aus einer Ecke. George und Hyacinth kommen von irgendwo hingestürmt. Dann ist auch plötzlich Francesca da. Und Anthony kommt dann halt zwischendurch von seinem Besuch ja bei den Sharmas wieder.
Genau.
Und ja, während alle anderen Colin total herzlich begrüßt haben, ihm auch sagen, wie gut er jetzt aussieht, weil er sich optisch durchaus verändert hat. Er hat doch immer noch so einen leichten Drei-Tage-Bart. Also er
steht ihm gut. Kann er ruhig lassen.
Und auch Penelope sagt, dass er ja irgendwie, ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist, aber irgendwie verwegen aussieht.
Ja.
Ist Anthony so ein bisschen dieses, ah, gut, du bist wieder da. Dann können wir uns ja auch alle für das Rennen später fertig machen. Ich möchte, dass wir als geschlossene Familie auftreten. Mhm. Wo Violet schon so guckt nach dem Motto.
Ach so, sind wir das jetzt?
Mhm. Was hat er vor?
Ja. Und dann wechseln wir die Szene, nicht wahr?
Richtig.
Denn wir sind bei den Featheringtons zu Hause, die sich gerade eine Monstrosität, ein Ungetüm von einem Schrank anschauen. Denn dieser Schrank wurde von dem neuen Lord Featherington aufgestellt und beinhaltet seine Gewehre und seine Jagdtrophäen in eins. Und wir fanden das furchtbar, das Ding, und die auch.
Also, ja. Also das ist, man sieht Portia und unserer Featherington O'Brien, Miss Varley hieß sie, ne?
Varley,
danke.
Ja, ja.
Die sind überhaupt nicht begeistert. Penelope kommt dann auch dazu und ja, es ist da mehr oder weniger dieses Ding mit, ja, lasst es uns Deko nennen.
Ja, so von wegen, es ist tatsächlich sehr groß. Ja.
Und vor allen Dingen erkennt man auch am Anfang gar nicht, wo genau in welchem Raum steht dieses Ding eigentlich.
Ja, irgendwie auf so einem Flur, ne?
Genau, das ist, sieht man nämlich in der nächsten Ansicht, wenn der neue Lord Featherington diesen Flur entlang kommt, denn dieser Schrank steht rechts neben der Tür, die zum Salon der Featheringtons führt.
Ja, also auch sehr zentral, da muss man halt dran vorbei.
Genau, und er ist halt total begeistert davon, wie präsent dieses Ding jetzt im Anwesen steht und fängt dann auch schon fast ein bisschen an zu fachsimpeln, was das für Gewehre und was das für Tiere waren. Und es sieht einfach unglaublich geschmacklos aus, ja, wie die Geweihe dieser Tiere, die da hängen, auch als Stützen für die Gewehre.
Ja, nee, es ist fürchterlich. Ja, es ist wirklich fürchterlich. Also es ist irgendwie, nee, geht gar nicht. Aber gut.
Ja, wir haben uns ein bisschen auch an Dunwich aus Downton Abbey erinnert gefühlt.
Dunn Eagle,
danke. Dunwich, wie komme ich auf Dunwich?
Ein genau. Bisschen viel Lovecraft gelesen.
Ja, ja, stimmt. Oder gespielt, das ist richtig. Nee, Dunn Eagle, wo es ja auch diesen einen sehr präsenten Raum mit den ganzen Jagdtrophäen gab.
Ja.
Wobei ich sagen muss, geschmacklos finde ich es immer noch, aber ja, in Dunn Eagle, da passt es halt mehr, weil es eine sehr ländliche Gegend ist.
Es passte, es war viel weiter verteilt und nicht so geklumpt auf ein so ein Regal, sondern irgendwie, da war halt der Raum mehr dafür da. So.
Ja.
Und das war jetzt irgendwie, aber ja, nichtsdestotrotz ist es trotzdem geschmacklos, ja.
Voll.
Aber gut, muss er eher wissen.
Wechseln wir mal lieber die Szene.
Genau, wir wechseln die Szene. Und zwar sind wir diesmal am Nachmittag beim Pferderennen. Und alle sind rausgeputzt und gehen dahin. Und dann sehen wir ja erstmal die ganze Tonnen, so wie sie da alle mit ihren Schirmchen und so stehen. Es ist sehr sonnig, es ist ein schöner Tag. Ja, und wir sehen, wie Miss Sharma und Miss Edwina Sharma ankommen, die Lord Lumley dabei haben, der gerade anscheinend die Begleitung von Edwina ist.
Mhm.
Und dann lernen wir, wie heißt der? Dorset heißt der, ne?
Ja, ich glaube, so hat er sich vorgestellt.
Genau, dann lernen wir Herrn oder Lord, Sir, wie auch immer.
Meine Lord.
Lord Dorset kennen, der gerne die Begleitung für Kate sein möchte an diesem Nachmittag.
Genau.
Denn sie will ihn erst abwimmeln und sagen, ja, tut mir leid, Lord Lumley ist heute schon die Dings, aber dann können sie ja sich melden, so ungefähr. Und dann, nee, ich wollte eigentlich sie begleiten, so, ne? Warum denn auch nicht? Also, und anscheinend hat das Lady
Danbury?
Hat das Lady Danbury eingefädelt, so ein bisschen. Was Kate natürlich auch bemerkt, aber sie gibt diesmal tatsächlich keine patzigen Widerworte, sondern unterhält sich tatsächlich mit dem Herrn Dorset und der, ja, scheint bisschen rumgekommen zu sein, ne? Der war anscheinend auch schon in Bombay, wo die beiden dann ja anscheinend herkommen.
Ja.
Das erfahren wir jetzt. Und er sagt, dass das da ziemlich schön war und er versteht auch, dass sie das wahrscheinlich total vermissen wird und weil das eben so eine lebendige Stadt ist und so weiter. Und Kate gibt auch zu, ja, das stimmt. Sie verlöst es wirklich und vor allen Dingen zur Tea Time, ne?
Ja. Gut, ne? Man muss aber auch einfach sagen, wenn man vielleicht solche Dinge wie diese ganz würzigen Tees eher gewöhnt ist, da denke ich jetzt direkt an Chai.
Ja, genau.
Und dann eher ein Earl Grey serviert bekommt. Ich liebe beide Teesorten, ne? Aber man muss schon sagen, wenn man würzigen Tee gewöhnt ist, dann ist Earl Grey schon eher lasch, muss man sagen.
Ich finde auch Earl Grey irgendwie gar nicht so lecker, muss ich sagen. Also ich mag lieber so ein Assam, so ein Ostfriesentee oder es darf auch ein English Breakfast oder sowas sein, aber halt eher ein Assam als ein Earl Grey.
Aber ein Earl Grey kann sehr gut schmecken, wenn er noch versetzt ist mit etwas. Zum Beispiel Orange oder so, dann ist das ziemlich lecker. Aber,
ja, ist einfach nicht meins. Mir ist der zu parfümiert irgendwie. Ich mag den immer nicht. Ja, der ist so blumig. Das mag ich irgendwie nicht so gerne in Tee. Also ich mag das dann auch lieber, entweder möchte ich einen Früchtetee oder einen schwarzen Tee oder halt sowas wie einen Chai. Dann stelle ich mich aber drauf ein. Aber bei einem Earl Grey macht das irgendwie, das ist ein schwarzer Tee und dann trinke ich den und dann habe ich das Gefühl, ich habe so ein Blumenbouquet im Mund.
Ja, ihr merkt schon, wir beschäftigen uns hier mit Glaubensfragen.
Vor allen Dingen schweifen wir komplett vom Thema ab, denn wir sind immer noch beim Pferderennen.
Das ist richtig. Und während sich Kate mit Lord Dorset unterhält, schweift ihr Blick mal so ein bisschen durch die Menge und sie bleibt an Anthony Bridgerton hängen, der sich gerade halt mit seiner Familie dort auch auf dem Feld befindet, zwischen den Zelten sich mit denen unterhält. Und ihre Blicke treffen sich, er nickt ihr auch kurz zu. Und sie scheint nicht so ganz zu wissen, wie sie darauf reagieren soll, weil sie sich daneben einfach mit Lord Dorset abwendet und sagt, ja, wir sollten unsere Plätze suchen gehen. Und ja, dann schweifen wir da auch so ein wenig hin, wie, was da es noch so an Ständen eigentlich gibt. Da scheint man ja auch Dinge erwerben zu können.
Ja, es scheint wirklich wie so ein kleiner Markt auch zu sein da, ne? Mit kleineren Blumen, Früchte, Tücher. Haarbänder, irgendwelche Schreibwaren, Utensilien. Also es ist wirklich wie so ein kleiner Markt, ne?
Genau, auch irgendwie Handschuhe scheint es zu geben, denn Violet und Eloise befinden sich an einem dieser Stände, wo anscheinend irgendwie Textilien verkauft werden. So sieht's zumindest
aus.
Ja,
irgendwie sowas, ne? So kleine Stoffpröbchen irgendwie oder so, ne?
Genau.
Ja.
Und Violet stellt fest, dass Edwina schon sehr eifrig dabei ist, sich hofieren zu lassen und ja, sozusagen der Zielsetzung, ja, mit wehenden Fahnen und mit großen Schritten sozusagen vorangeht und guckt dann mehr oder weniger Eloise bedeutungsschwanger an, so nach dem Motto, du könntest dir ja mal ein Beispiel daran nehmen.
Ja, Eloise möchte das aber irgendwie nicht so gerne, weil sie möchte nicht so, ja, sie möchte eben auch nicht so vorgeführt werden wie die Rennpferde hier sozusagen, ne?
Ja.
So, das ist nicht ihr Ding. Sie fühlt sich damit einfach nicht wohl und ja, Violet sagt dann so, ja, aber vielleicht hättest du ja auch viel mehr Spaß, aber dann lässt sie es tatsächlich auch so ein bisschen sein. Ne?
Ja.
Also das Thema ist dann so ein bisschen durch.
Man muss aber auch wirklich sagen, darüber haben Isa und ich beim Gucken auch ein bisschen diskutiert, also der Hut oder dieses hutähnliche Ding, was Eloise trägt, das sieht einfach fürchterlich aus.
Ja, es sieht halt einfach aus, als ob sie so den Deckel vom Wäschekorb auf dem Kopf hat oder
ja.
So. So, weil das so ein Rattan oder so ein Sisalkorb-Dings ist, mit dem Band so durchgezogen, wo Mona noch meinte, das sieht aus wie ein überdimensionierter Knopf. Also, ja, weiß ich nicht, irgendwie ist das nicht schön.
Also es gibt Perspektiven, da könnte man es ein bisschen für ein Barett halten.
Ja, das ist ganz okay.
Dann sieht es ganz okay aus, aber an und für sich, ich verstehe auch den Sinn und Zweck von diesem Kopfschmuck nicht, weil es spendet keinen Schatten, es ist nicht wie ein Sonnenhut, dass deine Augen geschützt sind. Als Deko-Element sieht es aber auch fürchterlich aus.
Ja, ja.
Ich weiß auch nicht, aber irgendwie finde ich ohnehin, wenn man jetzt Violets und Eloise Outfit so miteinander vergleicht, dann hat sie auch wieder so komische Puff-Schultern. Ach so.
Gut, das hat Violet auch.
Aber
das ist ein bisschen die Mode, ne, anscheinend bei denen. Aber ja, anders, genau, anders. Und ja, ach, weiß ich auch nicht, irgendwie. Ihre Ärmel sehen auch immer aus, als ob sie ein bisschen zu groß sind. Ne, weil
ja,
die immer
irgendwie
sie,
schon.
Ja,
Man weiß es nicht so recht. Auf jeden Fall scheint sich Eloise ja irgendetwas anzugucken oder hat irgendwie so eine Art Zettel in der Hand.
Ja.
Bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Ich war mir auch nicht sicher, ob sie schon wieder die Whistledown immer noch liest und dabei hat. Aber die ist ein bisschen zu kurz. Das ist was anderes.
Na, vielleicht hat sie die gefaltet einmal.
Vielleicht ist das auch einfach irgendwas, was sie wieder liest von Wollstonecraft oder so. Keine Ahnung.
Könnte auch sein. Wir wechseln die Perspektive oder die Szenerie zurück zu den Sharmas, die bereits ihre Plätze bezogen haben.
Mhm.
Und Kate unterhält sich weiterhin mit Lord, wie hieß er jetzt nochmal?
Dorset.
Dorset, danke. Und ja, im Endeffekt, ich weiß gar nicht mehr, es sind mehr oder weniger Belanglosigkeiten, worüber sie sich da so ein bisschen unterhalten. Das Wetter ist so schön,
ja.
Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Solche Geschichten, als dann auf einmal Lord Bridgerton, also Anthony, wieder auftaucht.
Ja.
Und ja, sich da halt so ein bisschen vorstellt. Kate ist nicht so wahnsinnig begeistert davon, dass er auf einmal auftaucht und möchte ihn eigentlich auch ganz gerne abwimmeln. Aber ihre eigene Schwester interveniert da so ein bisschen und lässt eben nicht zu, dass Kate ihn unterbricht, denn Anthony hat im Grunde nur vor zu sagen, Mensch, ich wollte eigentlich heute Morgen gerne zu Ihnen, aber ich habe es nicht mehr geschafft.
Mhm.
Ich hoffe, ihr werdet einen schönen Nachmittag haben, aber ich wollte die Gelegenheit nicht versäumen, euch zum Familienfrühstück einzuladen.
Genau.
Und ne, ihr könnt meine Familie auch schon vorab so ein bisschen kennenlernen, denn zufälligerweise sitzt sie da drüben.
Genau, sie sind alle da und ja. Edwina sagt dann auch so, ja, Kate, es ist doch gut, ne, wenn man die Familie von jemandem kennenlernt, weil man kann sehr viel über einen Menschen sagen, wenn man seine Familie kennenlernt eventuell, ne? Und dann meint Kate, ja, das stimmt schon, aber du hast ja auch ganz viele andere Verpflichtungen schon. Und dann meint sie, ja, aber so ein Frühstück, das kann ja nicht schaden. Und dann...
Ja, lustig ist, sorry für die Unterbrechung, ja. Aber lustig ist ja auch, dass Kate auch sagt, na ja, aber auch die anderen Bewerber haben Familien.
Ja, so genau, Motto. Es gibt sehr viele nette Familien in der Ton, genau. Dann überlegt sich Anthony noch, wie kann ich jetzt eigentlich den Mitbewerber aus dem Weg räumen, indem er einfach dann sagt, ah, ich sehe gerade, die Ladies haben ja auch gar nichts zu trinken. Wie sieht denn das aus? Und dann ist der Lord Lumley direkt so, oh ja, das stimmt, Miss Edwina, wollen Sie eine Limonade? Und Edwina, ja, natürlich, das wird mir schon gefallen. Und dann steht er sofort auf und geht. Und ja, Anthony, der drängelt sich einfach mal ganz frech dazwischen und setzt sich dann neben, also zwischen Kate und Edwina. Und zwar ziemlich, ja, frech. Also ich finde, dass der steigt auch einfach durch die anderen Menschen durch so. Du schiebt die so beiseite so richtig rücksichtslos und ist dann so richtig so, ja, ich sitze jetzt hier. Und also auch ohne so dieses typische reservierte und
er hat da echt kein
Schamgefühl. Elegante oder so, was er sonst so an den Tag legt. Da ist ja einfach so total... Ja, weiß ich auch nicht, so draufgängermäßig so, weißt du? Ganz
aber auf komisch. Aber auf eine komische Art, also er lässt sich zwischen die beiden regelrecht plumpsen,
ja.
Weil man auch sieht, wie sein linkes Bein noch so in der Luft schwebt, ja. Wenn er sich hinsetzt.
Ja.
Und es ist aber auch ganz interessant, wenn er das so einfädelt, dass der Lord Lumley für Edwina etwas zu trinken holt, dann hat Lady Danbury im Hintergrund auch einen sehr interessanten Gesichtsausdruck. Mhm. aufgesetzt, aber als es noch so um dieses ganze Ding mit Familienleben und sowas geht, ist es auch ganz interessant, dass es ausgerechnet der Lord Lumley ist, der für die Bridgertons, also für Anthony in die Bresche springt,
ja.
Und sagt, es gibt keine Familie, die so einladend ist wie diese.
Mhm. Ja, er scheint aber ja auch insgesamt von Anthony relativ begeistert zu sein. Er ist ja direkt so, oh, Lord Bridgerton, oh ja, ne, oder ne, also keine Ahnung, er ist irgendwie ein Anthony-Fanboy anscheinend. So ein bisschen.
Ja, scheint so zu sein. Dann fragt man sich eben, ja, ist er quasi so Fanboy-mäßig, weil er einfach ein Bridgerton ist und damit einen gewissen Ruf hat und einen gewissen Status?
Gehe ich
oder,
von aus, ja.
Oder geht es darum, dass sich es sozusagen für ihn geziemt, so zu sein, eben weil er den Status hat?
Ja,
ne? Das ist so ein
Frage.
Bisschen, man weiß es nicht so genau.
Ja.
Ja, dann in der nächsten Szenerie innerhalb dieser ganzen Racing-Area ist Penelope unterwegs und entdeckt natürlich direkt Colin irgendwo in der Menge, scheint aber nicht so ganz zu wissen, wie er sich verhalten soll, wie sie sich verhalten soll und guckt dann so ein bisschen in die Luft, so nach dem Motto, ich habe ihn noch gar nicht gesehen, bis Colin sie aber entdeckt und sie natürlich auch direkt anspricht.
Ja, genau. Sie tut dann auch so, als ob sie ihn natürlich nicht gesehen hat, ne? Und sagt dann, ach Colin, you're here. Und dann sagt er so, ja. Schon, das ist ja schön, dass wir jetzt mal reden können und so. Und dann meint sie, ja, ich würde auch gerne mit dir noch mehr über deine Reise sprechen. Und er, ach wirklich, du hast mir doch quasi ständig geantwortet und wir haben so viel geschrieben. Langweilt das dich nicht inzwischen? Und sie, naja, nee, eigentlich nicht, weil ich meine, ja, wir haben viel geschrieben, aber es passt halt immer nur so viel auf eine Briefseite. Das heißt, da gibt's ja immer noch mehr zu sagen, ne, als das, was man eben formulieren kann. Und das fanden wir schon sehr geschickt, so im Hinblick darauf, dass sie ja Lady Whistledown ist und eben ja auch so ihre Meinung und ihre Einsichten hat, die vielleicht dann im Hintergrund noch wabern, aber die leider nicht mehr auf die Seite passen.
Ja, oder eben auch so eine Erinnerung an das sind, was sie ja mit Eloise schon diskutiert hat, dass Eloise ja immer sagt, Lady Whistledown könnte viel mehr tun und viel mehr sagen. Mhm. Da scheint ja eine Art Entwicklungsprozess stattzufinden.
Maybe.
Und man merkt im Gespräch der beiden, dass sowohl Penelope als auch Colin beide nicht so recht zu wissen scheinen, wie sollen wir jetzt eigentlich miteinander reden, was eigentlich erstaunlich ist, wenn man überlegt, dass die beiden ja eigentlich beste Freunde sind.
Ja, oder zumindest sehr gute Freunde. Genau. Ne? Und die, ja, irgendwie sind die beide ein bisschen schüchtern, was ja auch ein bisschen dafür spricht, dass da vielleicht ein bisschen mehr sich entwickeln könnte. Oder?
Ne? Da geht noch mehr.
Da geht noch mehr.
Da geht noch mehr. Muss eine tiefer
in die Graben. Sieh nach, was da ist. Muss eine tiefer in die Graben.
Ja, aber dazu kommt es nicht. Denn Eloise kommt in die Szene hineingeswuscht.
Ja.
Carson wäre stolz auf sie.
Auf jeden Fall.
Und sagt dann, ach Penelope, ich habe dich endlich gefunden. Und Penelope sagt, naja, das tust du ja immer.
Yeah, you always do.
Sie fühlt sich sichtlich gestört eigentlich von Eloise. Und ja, sie sprengt die Szene, reißt Penelope auch direkt mit sich, weil sie sagt, ja, ich habe was Dringendes mit dir zu besprechen. Und Colin scheint auch nicht so begeistert davon zu sein, weil er eigentlich nur sagt, ja, war auch eine Freude, dich wiederzusehen, Elle. Vielen Dank auch dafür.
Ja, genau. Dann gehen die beiden beiseite und Eloise holt einen Zettel aus der Tasche, was wir vorhin schon gesehen haben, dass sie ihn die ganze Zeit dabei hat. Und sie stellt fest, sie macht einen richtigen Sherlock-Move, dass das Papier, die Beschaffenheit, die Dicke, das Gewicht und so weiter genauso ist wie von der Whistledown. Und sie meint, sie hat rausgefunden, wo das gedruckt wird. Ne? Also wo die Whistledown gedruckt wird.
Finde ich aber ganz schön erstaunlich, also ganz ehrlich, sowas wie Haptik oder so, das würde ich noch einsehen, aber sie trägt Handschuhe, das ist schon mal das eine.
Ja.
Das andere, wie will sie das Gewicht?
Vor allen Dingen, weil dieses Pamphlet ja auch viel kleiner ist als das von der Whistledown, ne?
Also das finde ich schon erstaunlich, wenn sie jetzt gesagt hätte, die Schrift ist irgendwie die gleiche, hat irgendwie die gleichen Eigenarten, glaube ich, oder die gleiche Farbe, wie auch immer, weil je nachdem. Ja. Was du zur Papierherstellung benutzt, kann Papier ja auch eine sehr eigenwillige Farbe haben und Faserung. Das würde ich schon noch einsehen, aber von dem, was Eloise beschreibt, ist das schon ganz schön
detailliert.
Ja, also how convenient.
Mhm.
Und ja, Penelope sagt dann aber, naja gut, vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch nicht so, aber meinst du nicht, dass das eigentlich ein viel zu großer Zufall ist, als das jetzt zu behaupten, dass du herausgefunden hast, wo die Whistledown gedruckt wird.
Mhm.
Und Eloise sagt, sie ist sich eigentlich ziemlich sicher. Und bevor Penelope darauf groß antworten kann, sieht sie, wie Portia aus der Menge ihr zuwinkt, dass sie jetzt wieder zurück zur Familie gehen muss.
Mhm.
Und dann sagt Penelope auch entsprechend, du, tut mir leid, ich muss gehen. Ich muss meine Familie wieder joinen und so tun, als würde ich mich für meine Schwester freuen, weil die natürlich auch mit, wie hieß er nochmal? Mit ihrem Verlobten entsprechend da sind und der Familie, weil ja die Hochzeit bald ansteht von Philippa.
Ja, genau. Beziehungsweise, dass ja Prudence gerade jetzt auch mit dem neuen Lord Featherington da sitzt und da ja eventuell auch was entstehen soll, so ungefähr.
Genau.
Und dann beglückwünscht Eloise auch sie und sagt, ja, dann join mal dem Club der Soon-to-be-Wed-Girls, ne? Also, ja.
Genau. Und was wir dann aber noch sehen, bevor wir dort wieder die Perspektive wechseln, ist, dass Eloise sich das Pamphlet nochmal genauer anguckt und eben auch das Logo und mehr oder weniger das Impressum unten
Logo,
auf der
Adresse,
Seite entdeckt.
Ja, genau, Name des Shops dann entdeckt.
Genau, und anscheinend einen Plan fasst.
Genau.
Welchen wissen wir aber noch nicht. Wir sehen, dass Anthony immer noch seinen gestohlenen Platz bezieht und sich mit Edwina unterhält, womit Kate nach wie vor nicht so richtig einverstanden ist, dass die da so am Chatten sind. Und dann sagt Kate auch, naja, Lord Lumley ist ganz schön lange unterwegs, wenn es um die Getränke geht.
Mhm.
Und ja, ihre Begleitung bietet sich an, nach Lord Lumley zu suchen. Aber Kate sagt, naja, es war Lord Bridgerton, der darauf bestanden hat, dass es Erfrischungen gibt. Dann wäre es auch bestimmt ihm eine Freude, nach Lord Lumley zu suchen.
Genau. Dann fragt der Dorset nochmal, warum er sie denn so ein Problem mit dem Bridgerton hat. Und sie erklärt eben, dass er sehr klar gemacht hat, dass er eben nur eine zweckmäßige Heirat möchte und eben kein Love Match und dass sie das eben nicht möchte für ihre Schwester. Und dann meint der Dorset noch so, ja, das versteht er ja auch, ne? Also er ist da durchaus sympathisch, aber bevor das weitergehen kann, das Gespräch, reden Anthony und Kate über die Pferde, ne?
Ja.
Ja, weil also Anthony hat zu Edwina eben gesagt, so auf welches Pferd er setzt und Kate ist nur so, auf das Pferd? Also das wird sicher nicht gewinnen, ne? Mhm. Und dann gibt's da einen ganz schönen Schlagabtausch zwischen den beiden, warum jetzt das besagte Pferd eben nicht gewinnen wird, was Kate meint. Und Anthony meint eben was anderes und das sagt er dann auch so von wegen, ja, aber das ist viel schneller und sehr stark und gut also es ist aus guter Zucht, es ist gut trainiert und sehr beliebt, so. Und dabei guckt er Edwina so an, so als ob sie jetzt auch das ist so Metapher für sie auch sein könnte irgendwie, ne?
Ja.
Ja.
Es ist halt erstaunlich, dass dann Kate sagt dann eben auch mit, ja, okay, you have a feeling, I doubt it.
Mhm.
So nach dem Motto, du hast nur auf das Pferd gesetzt, auf das alle gesetzt haben. Es ist heiß. Der Boden ist
ganz anders beschaffen.
Ist,
ne?
Ganz anders beschaffen.
Ja.
Dieses Pferd wird es nicht schaffen. So auf den letzten Metern wird es seine Kraft verlieren. Mhm. Und keine Ahnung, irgendein Pferd XY ist jünger, ist wendiger, agiler und wird dann eben auch entsprechend gewinnen. Und Anthony hat keine Argumente mehr und unterstellt Kate dann, dass sie viel zu sehr darüber nachdenkt.
Ja.
Und sagt sie, das mag sein, aber du denkst zu wenig darüber nach.
Ja, genau. Dann wechseln wir kurz zu Violet und Lady Danbury. Die Violet setzt sich so ein bisschen so an die Seite dazu und Lady Danbury erzählt ihr etwas. Und zwar sagt sie, ja, ich muss natürlich als Sponsor von Miss Edwina mich da raushalten und so, bis sie selber eine Entscheidung getroffen hat. Aber du bist meine Freundin, also möchte ich dir was anvertrauen, ne?
Mhm.
Und dann erzählt sie eben, dass sie mitbekommen hat, dass Kate nichts von Anthony hält, weil er eben das mit dem Love Match eben nicht
in Betracht zieht.
In Betracht zieht, danke. Boah, irgendwie kriege ich gerade Deutsch und Englisch ständig durcheinander im Kopf. Das ist nervig. Genau, und das sieht Violet dann, so hört sich das an und ist ein bisschen, ja, fällt aus allen Wolken, ne? Denn sie findet das irgendwie ganz schön krass und sie sieht auch ein bisschen aus, als ob sie gleich weinen würde,
ja,
tatsächlich. Und dann sagt Lady Danbury, ja gut, aber vielleicht kann man ja die Meinung der Schwester ändern. Und dann meint Violet eben, ja, vielleicht kann man den Eindruck von Anthony, also von Lord Bridgerton, ja auch ändern. Ne? Also,
genau.
Ja, und dann wechseln wir wieder zu den Sharmas und Anthony und Lord Dorset.
Genau, denn inzwischen kommt Lord Lumley mit den Erfrischungen zurück. Er hat zwei Becher mit Limonade dabei. Und ist inzwischen nicht ganz so begeistert darüber zu sehen, dass Anthony nicht gegangen ist, sondern einfach seinen Platz eingenommen hat.
Mhm.
Und Anthony ist sogar noch frecher, also er nimmt ihm beide Becher ab, gibt Edwina den einen und behält einfach den zweiten.
Anstatt den an Kate weiterzugeben oder so. Es ist einfach eine richtige Frechheit, ne?
Ja, beziehungsweise ich würde mal behaupten, dass Lumley für sich und Edwina ein Getränk besorgt hat. Und ich würde auch behaupten, die Getränke kosten Geld.
Ja.
Das heißt, Anthony hat ihm den Platz weggenommen, hat ihm das Getränk jetzt aus der Hand genommen und sieht es halt auch nicht ein, den Platz jetzt zu räumen, weil das Rennen beginnt ja schließlich.
Warum habe ich gerade so Mosley, weil
ist so
mit dem Schuhlöffel.
Mit dem Schuhlöffel.
Danke, genau,
ja,
das.
Mosley und Bates Vibes, ey. Richtig geil. Danke,
oh, danke,
dass du
Mr. Mosley.
Und den Schuhlöffel, den hätte ich jetzt auch gern.
Ja, stimmt.
Ganz genau,
aber
ja.
Herrlich.
In dem Moment, ich wollte es noch ansprechen.
Nice.
Vielen Dank, dass du es gemacht
nice.
Hast. Ja, und Kate ist auch nicht so begeistert davon, dass Anthony jetzt da sitzen bleiben will. Also rücken halt einfach alle so ein bisschen durch, sodass Edwina jetzt von Lord Lumley und Lord Bridgerton so eingekesselt wird. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob sich Lord Lumley nicht zwischen Anthony und sie setzt.
Nee, weil macht er nicht. Guck, da ist es links, dann sie, dann er.
Aber gibt es nicht irgend so eine Szene, die ja gleich noch folgt, während das Rennen schon da ist, wo Anthony und Edwina sich so nach hinten beugen über die Rücken anderer hinweg und sagen, wir sind irgendwie separated worden?
Nein, das ist hier Dorset und Edwina, die sich fragen, ob sie Anthony und Kate mal trennen sollten, weil die sich ganz schön hochschaukeln hier während des Pferderennens.
So ist das.
Ja.
Dann habe ich das verwechselt. Okay,
ja.
Okay.
Okay. Ja, auf jeden Fall, genau dazu kommt es nämlich jetzt auch. Das Rennen startet und ja, Anthony und Kate sind halt voll into it. Also die rufen, die schreien, Kate pfeift sogar mit den Fingern so und feuern eben ihre jeweiligen Pferde an. Und die ganze Crowd ist natürlich auch ganz aufgeregt, aber die beiden sind schon sehr laut. Und dann kommt eben genau diese Szene, die wir gerade schon beschrieben haben, dass sich der Dorset und Edwina nach hinten lehnen und meinen so, sollten wir die beiden vielleicht trennen? Hat es nicht, dass da irgendwie gleich einer neu in Ohnmacht fällt, so ungefähr. Und sie meint auch so, ja, vielleicht wäre das besser, ne? Also mal gucken. Ja, dann sehen wir halt das Pferderennen, wie die Pferde halt um die Wette laufen. Und wir sehen, dass noch jemand ziemlich laut und aufgeregt ist, und zwar die gute Prudence, ne?
Genau, ja. Es ist Prudence, die sehr laut schreit und auch direkt von Portia zurechtgewiesen wird, dass sie nicht wie so ein Newsboy durch die Gegend krakehlen soll. Und das ist ein richtig witziger Hinweis auf das Buch,
wo
ja auch immer gesagt wird, dass die Faverington-Töchter, ich glaube im Buch ist es eigentlich Philippa, aber dass die Faverington-Töchter durchaus für ihre Organe bekannt sind.
Durchaus, ja, genau. Ja, dann ist am Ende so, dass tatsächlich das Pferd, auf das Kate gesetzt hat, gewinnt.
Mhm.
Und sie freut sich richtig doll. Und Anthony ist erstmal, oh Mensch, ja, na gut, dann herzlichen Glückwunsch, haben sie wohl richtig gelegen. Und dann erheben sich alle von ihren Plätzen und gehen halt runter. Und dann sagt Edwina eben auch zu Anthony, ja, dass er eigentlich auch, also dass sie das schön findet, dass sie sich jetzt auch ein bisschen kennengelernt haben und sie auch sehr gerne noch mehr Zeit und das mit dem Frühstück auch gerne annehmen würde eigentlich.
Und dass sie auch Lust hätte, sich das Pferd anzugucken.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt das Pferd ist, das gewonnen hat oder das, auf das Anthony eigentlich gesetzt hat.
Ja, sie findet halt auf jeden Fall, dass das Pferd sie sehr an eins erinnert, was sie früher gerne mochte. Ne, Kate, genau. Erinnerst du dich doch auch? Und sie, ja, gut, ja, das mag schon sein. Und dann sagt sie ihm eben auch, dass Kate eine nicht so gute Meinung von ihm hat, ne, wegen was sie wohl gehört hat. Und dann ist er ja zu ihr auch so, ja, aber das, vielleicht kann ich sie ja eines Besseren belehren, weil so ist das ja nicht, ne?
Genau.
Ja, und dann sehen wir, wie Kate gleich mit Mr. Dorset spricht. Der spricht sie nämlich nochmal von hinten an und meint so, ja, ich wollte nochmal was fragen, ne, worüber wir vorhin ja schon gesprochen haben, wegen Anthony. Ich weiß nicht, warum sie so eine schlechte Meinung von ihm haben. Ich meine, ich weiß da natürlich so einiges von Oxford. Und dann meint sie, Moment mal, halt, stopp. Du kennst ihn aus Oxford. Ich dachte, ihr habt euch gerade erst kennengelernt, ne? Und dann meint er so, oh ja, naja, ich wollte halt nicht, dass Anthony meinte eben, wenn sie schon wüssten, dass wir uns kennen, dann würden sie eine schlechte Meinung von mir haben. So. Und dann meint er aber, ich habe durchaus echte Intentionen gehabt, ihn hier, ich wollte wirklich den Tag mit ihnen verbringen, das hat nichts damit zu tun. Und dann glaubt sie ihm komplett nicht mehr und sagt, ach so, ja, ich verstehe schon, sie wollten mich ablenken, damit er an meine Schwester rankommt. Alles klar, danke für die Info, we are out of here, ne? Also so von wegen, jetzt reicht's, dieses falsche Spiel spiele ich nicht mit. Und dementsprechend holt sie sich dann auch Edwina und sagt so, alles klar, wir wurden hier vorgeführt. Und gerade ich wurde vorgeführt. Ich finde, wir sollten ganz dringend jetzt mal das hier verlassen.
Ja.
Denn so, und Edwina möchte eigentlich gar nicht gehen. Sie findet das eigentlich doof und sagt so, aber Kate, können wir nicht? Es ist doch alles nett, ist doch alles gut, ne? Es ist doch alles freundlich jetzt hier. Und sie sagt, nein, Edwina, wir gehen, ne? So, es reicht, ne? Ja.
Ja, und es ist dann auch Anthony, der noch einmal ganz kurz das Wort an Edwina nochmal wendet, so zum Abschluss und eben auch sagt mit, ja, ich musste auch um Verzeihung bitten. Ich habe jetzt Ihnen gegenüber keine böse Absicht gehegt. Das müssen Sie mir glauben.
Ja.
Aber man muss halt auch einfach sagen, dass Anthonys ganzes Auftreten da halt schon einfach echt frech gewesen ist.
Absolut.
Weil er hat ja Lord Lumley auch richtig dumm dastehen lassen. Nach dem Rennen hat er dann ja auch Edwina angeboten, sie noch zu den Pferden zu führen und hat ihm den Arm dargeboten. Und dann stand Lord Lumley da auch schon da und sagt so, ja, was für eine tolle Idee. Und nachdem dann die Scharade aufgedeckt wurde, hat ja Kate sozusagen für beide das Date beendet.
Genau.
In der nächsten Szene geht es ganz dunkel zu. Es ist entweder früh morgens oder spät abends.
Ich glaube, es ist so dämmert langsam. Also es wird, glaube ich, dunkel gerade.
Genau. Eloise ist mit der Kutsche in irgendeine Gasse gefahren und steigt aus, während der Kutscher, der sehr französisch aussieht mit der Perücke und so, ihr sagt, dass es, glaube ich, keine so gute Idee gewesen ist, dorthin zu fahren, weil die Gegend, in der sie sich befinden, für eine Frau ihres Standes oder grundsätzlich die Uhrzeit für eine junge Frau nicht die passende ist. Was ist, wenn irgendetwas passiert? Und Eloise drückt ihm nochmal eine Extramünze in die Hand, damit er nicht nur wartet, sondern auch aufpasst, weil jetzt gibt es halt kein Zurück mehr.
Genau.
Dann steigt sie mit dem Pamphlet in der Hand aus, sucht gerade noch kurz das Gebäude und findet es auch relativ zügig, dass sie dann das Logo mit der Tür abgleichen kann. Sie findet nur dummerweise die Tür schon von außen verriegelt vor.
Yes.
und ärgert sich, weil sie mit dem Drucker nicht sprechen kann. Sie hämmert gegen die Tür, bis sie ja irgendetwas knötern und klappern neben dem Gebäude hört.
Ja.
Also eilt sie da entsprechend hin.
Genau. Sie geht dann in so eine Seitengasse und da hört sie das Geklapper eben wieder. Und da ist ein Junge oder ein Mann oder ein junger Mann, der eben gerade so eine Kiste nach draußen trägt. Und sie fragt ihn, also ich finde erst sehr nicht eloquent ist sie so, ja,
wo ist sie?
Und dann, ja, wer sie? Ne? So von wegen, ja, sie wissen ganz genau, dass hier die Lady Whistledown gedruckt wird. Also beantworten Sie meine Frage. Und dann, Sie haben mir keine Frage gestellt. Was wollen Sie von mir? So ungefähr, ne? Und dann ist sie so, ja, sie hier, Lady Whistledown, die wird hier gedruckt. Ich will wissen, wer sie ist. Und dann also meint sie eher so, ja, dann müssen Sie wann anders wiederkommen oder so gehen Sie vielleicht woanders hin, wenn Sie noch mehr Gossip brauchen. Und Eloise sagt, nein, das stimmt nicht, ne? Ich bin nicht hinter dem Gossip her. Ich möchte diese Frau kennenlernen. Ich bewundere, was sie schreibt und was sie macht und ich möchte diese Frau kennenlernen, ne? Und dann sagt er, ja, gut, aber sie ist jetzt nicht hier. Und dann sagt Eloise auch so, ja, okay, ist ja auch nicht verwunderlich, dass sie denken, ich wäre jetzt nur hinter dem schnöden Gossip her, weil Frauen in meinem Stand haben ja natürlich nichts anderes zu tun, außer an zwei Dinge zu denken, an Gossip und ans Lästern und an Heirat, ne?
Genau.
Und dann meint sie aber, ist ihnen eigentlich mal in den Kopf gekommen, dass ich vielleicht mit dieser Frau andere, wichtigere, intellektuellere Dinge besprechen möchte, weil ich bin durchaus belesen und kann mich ausdrücken. Und ich möchte mit der vielleicht über Gesetze und Rechte für Frauen sprechen und so weiter, weil sie ist ja anscheinend auch eine intellektuelle Frau. So. Und dann sagt er so, okay. Und dann drückt er ihr nur so ein Pamphlet in die Hand, was er aus so einer Kiste zieht und sagt, naja, wenn es um Frauenrechte geht, dann solltest du das vielleicht mal lesen. Ne? Das wäre vielleicht was und nicht irgendeiner Tratschtante hinterherrennen, sondern lies mal das, vielleicht ist das ja aufrührerisch und besonders genug für dich, vielleicht interessiert dich das ja.
Da hat man so ein bisschen Vibes von Sybil und Tom.
Ja.
Was ich auch ganz lustig fand an der Szene ist, dass Eloise, wie du schon sagtest, überhaupt nicht eloquent auftritt, weil dann auch ihre ganze Körpersprache, so dieses, die Arme verschränken,
ja,
mit dem Papier noch so knistern.
Sie ist eher so ein trotziges Kind, ne?
Ja, ja, so ein bisschen aufgesetzt ballsy, könnte man
ja,
schon fast
genau
sagen. Und während er sich das ungerührt anguckt, fängt schon der Kutscher richtig hart an zu grinsen.
Aber nur, weil sie auch wirklich einen ganz guten Mic-Drop macht,
ja,
ne? Mit den Frauenrechten und so. Aber witzig ist dann eigentlich, dass er das so richtig trocken kontert, indem er ihr das gibt und dann, ja, liest das mal. Und dann geht er rein und ist so, ja, tschüss, ne? Und sie ist so, yeah, ne? So. Ja. Finde ich ganz geil, dass sie dann so abgewatscht wurde. Aber irgendwie gut. Also ich finde, das ist halt irgendwie, hatte das eine Dynamik.
Ja,
so,
das stimmt. Dann wechseln wir zu den Featheringtons, die gerade Hochzeit feiern.
Mhm.
Denn Philippa und ihr angetrauter Ehemann konnten endlich die Hochzeit vollziehen.
Mhm.
Interessant ist, dass sogar Prudence mal gelb trägt.
Ja.
Das kommt bei ihr sonst nicht so wirklich vor. Und während sich das angetraute Ehepaar das Ja-Wort gibt, kommen die Eltern des Jungen, die wir ja schon in der ersten Folge in einer nicht ganz so dezenten Diskussion schon mit anhören konnten, zu Portia und sagen, ja, jetzt sind wir ja eine Familie geworden und ja, wo ist denn eigentlich der neue Lord Featherington oder ist der gar nicht da? Und Portia sagt, doch, der ist hier bestimmt irgendwo, ich kann ihn mit Sicherheit holen. Und dann diskutieren die beiden auch ja nicht ganz so dezent hinter Portias Rücken wieder. Und zwar scheint es da wieder um das Geld zu gehen, ne? Das scheint ja immer noch nicht bezahlt zu sein, oder
ja,
doch?
Ja, genau. Beziehungsweise der Vater von Mr. Finch, also der Lord Finch, der sagt so, ja, weil seine Frau sagt, ja, aber du bist doch, warum hast du dich nicht versichert, dass die Mitgift gezahlt wurde? Und er so, doch, das habe ich ja, die Mitgift wurde bestimmt gezahlt, so, ne? Das ist schon so. Und jetzt irgendwie lassen sie es dann darauf beruhen. Aber es ist irgendwie sehr merkwürdig, dass anscheinend da doch noch irgendwas nicht ganz glatt gelaufen ist. Was erfahren wir jetzt aber noch nicht, denn an dieser Stelle machen wir einen Cut.
Richtig.
Und werden dann in der nächsten Folge vielleicht erfahren, ob da irgendwie noch andere Dinge
schwelen,
passieren, mal schauen. Denn Portia macht sich nämlich auf den Weg zu Lord Featherington,
genau,
um Dinge zu klären anscheinend.
So ist es.
Genau.
Wir haben ein paar Nachrichten von Lady Rockula zu der Folge bekommen. Und zwar erstmal so ein bisschen übergeordnet, sagt sie, Sie weiß gerade nicht, ob das in Staffel 1 schon mal Thema gewesen sei, aber das Haus von Lady Danbury ist keine Kulisse, denn die Außenaufnahmen, die wurden in Bath um das Holborn Museum gedreht und die Innenaufnahmen entstanden im Wilton House in Salisbury. Dann sagt sie noch weiter, dass sie die Farringtons total fühlt, wenn es um diesen neuen Wandschmuck geht.
Mhm.
Sie selbst hat zwar nichts gegen Trophäen, aber das ist schon echt ein Touch too much. Und dann hat sie noch angemerkt, dass Edwinas Begleitung, also der Lord Lumley, beim Rennen Anthony wie ein verliebter Labrador ankommt, das nur anguckt, dass nur noch die Comic-Herzchen in den Augen fehlen. Und das stimmt schon irgendwie.
Ja.
Alles andere müssen wir uns für Part 2 aufheben.
Okay.
Weil auf Instagram nichts mehr gekommen ist. Das prüfe ich aber vorher nochmal.
Wir haben noch eine Nachricht auf Spotify bekommen. Und zwar zu der Season 2 Folge 1 Folge. Ne?
Mhm.
Lara Leini schreibt uns nämlich, dass sie sehr lustig findet, dass sich in Anthonys Buch an einer Stelle eine Julia und eine Zeile darunter eine Miss Quinn aufgeführt wird. Da haben sie die Autorin wohl in die Serie gemogelt.
Oh, wie cool.
Finde ich gut. Nicer Fun Fact. Danke dafür. Ich liebe sowas. Das ist sehr, sehr cool. Also ja, habe ich nicht bemerkt, aber richtig nice.
Stimmt, da fällt mir noch ein, Lady Rockula hatte das nochmal ergänzt.
Hm.
Wir hatten ja in der ersten Folge darüber gesprochen, dass Anthony ja diese ganzen Pachtplanungen viel zu spät macht.
Ja.
Und wir hatten das ja übertragen auf diese ganzen Dokumente, die er sich anguckt. Damit war aber gar nicht die Szene gemeint, sondern die, wo er in den Salon reingestürmt kommt und der Familie seine ganzen Pläne sozusagen unterbreitet. Da nennt er diese Pachtplanungen auch in den Nebensätzen, dass man bestimmte Grundstücke nicht mehr verpachten kann oder an wen anders verpachten muss oder ähnliches.
Mhm.
Und da ist sie dann darauf gestoßen. Da habe ich die Szenen durcheinander gekriegt.
Ja, okay, das aber kann ja passieren. Wir sind ja nicht unfehlbar.
So ist es.
Ja,
gut.
Deswegen finden wir das ja gut, dass wir eine aufmerksame Community haben, die uns dann auch auf sowas nochmal hinweist.
Ja, aber ich feiere gerade diesen Julia Quinn Fun Fact.
Ja, das ist sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann haben wir diese Folge besprochen und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Den Gossip mit uns genießt, ein Stückchen Zucker oder Milch in den Tee gebt und dann freuen wir uns, mit euch wieder zu dinieren.
Genau, bis dann.
Bye.